Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Business mit Pferd Podcast. Ich bin Gina und habe heute einen Gast für dich, auf dessen Antworten ich selbst schon gespannt bin, weil wir kannten uns bis vor ein paar Minuten noch gar nicht. Sie arbeitet mit bekannten Namen wie Harriet Jensen, Matt Heineke, ich hoffe, ich sage das richtig, aber auch mit großen Magazinen und Firmen zusammen. Ihre Fotos sind einfach atemberaubend und wirklich abwechslungsreich. Oh. Willkommen, liebe Diana Wahl, ich freue mich, dass du da bist. Für die Hörer, die dich noch nicht kennen, stell dich doch kurz vor und erzähl, was du machst.
Das sind immer so ich finde es total schwierig, sich selbst vorzustellen. Ich finde so eine Anmoderation ja total genial und denke mir dann so, boah, das klingt aber gut.
Geht runter, ja.
Ja, runter wie Öl, es ist wunderbar. Ja, ich bin irgendwie durch Umwege, bin ich Pferdefotografin geworden, habe mich dann noch immer mehr spezialisiert, bin jetzt hauptsächlich ja im Studio unterwegs mit Blitzen und je mehr Technik, desto besser. Was aber Computer angeht, bin ich ein absolut das Technikopfer, das muss sofort funktionieren, ansonsten keine Chance. Ja. Bin eigentlich immer unterwegs zwischen den Shootings noch schnell am Computer, irgendwas mal eben in Photoshop und Lightroom noch bearbeitet, mache viel für Firmen, mache was für Magazine, mache Ausstellungen bei großen Events. Aktuell ist jetzt Aachen und Hamburg geplant und ja, ich setze viel kreative Projekte um, verglitzer Pferde, vergolde sie und ja.
Ja, was genau bietest du denn an? Also welche verschiedenen Angebotsformate hast du auf deiner Seite? Ich habe ja natürlich schon vorher ein bisschen gestöbert, aber sag doch mal, was du so alles anbietest.
Man kann das grundlegend in drei Bereiche unterteilen. Zum einen spreche ich Privatkunden an, da bin ich aber ganz ehrlich, das wird immer weniger, dadurch, dass ich merke, mir macht es mehr Spaß, mit Firmen zu arbeiten, aber ich habe für Privatkunden eben auch noch die Möglichkeit, wenn die sagen, hey, wir wollen ein Pferd fotografiert haben und wir haben diese und jene Vorstellung, das sind dann meist auch eher kreative Sachen, dass sie was bei mir gesehen haben, eine Idee, gerade diese Goldpferd-Geschichte und dann sagen, das will ich unbedingt auch haben, mein Pferd ist auch ein Goldpferd. Dann Zielgruppe 2 sind bei mir klar, alles, was irgendwie in die kommerzielle Richtung geht, Firmen, Zeitschriften, Züchter, all sowas, Sportler auch, wo ich dann entweder sage, okay, ich begleite euch einen Tag und mache für euer Instagram, Social Media Gedöns Bilder. Ich mache dann Bilder für Kataloge, für Veröffentlichungen von Veranstaltungen. Ja, also das, was man so gewerblich macht. Und dann Zielgruppe Nummer 3 sind andere Fotografen, Tierfotografen, Pferdefotografen oder die, die es mal werden wollen. Da biete ich zum einen Webinare an, habe einen Online-Shop mit Videotrainings, der jetzt mal mehr gefüllt werden darf. Da ist auch so der Fokus auf dieses Jahr. Ich gebe noch Workshops, habe das die letzten Jahre sehr viel gemacht, werde das dieses Jahr eher exklusiver machen, da dann auch zum Thema Studio. Da bin ich die Einzige, die es im deutschsprachigen Raum macht. Ansonsten wüsste ich keinen, der dumme Idee kommt, Pferde und Studio zusammen zu kombinieren und dieses Wissen noch weiterzugeben. Also ist alles immer ein bisschen wild. Ja, Einzelcoachings mache ich auch noch, auch eher mit Fokus Studio. Das ist so das Hauptding, wo es sich dann drum dreht. Das ist so meine Nische und das macht mir Spaß und ich liebe es, mit Blitzen zu hantieren und Lichter zu setzen und könnte problemlos ohne Punkt und Komma 3 Stunden nur über Lichter sie reden. Das wäre kein Problem.
Und da wäre ich dann zum Beispiel raus. Da hast du jetzt meine Frage schon ein bisschen vorne weggenommen. Du hast schon über deine Zielgruppen gesprochen. Ich fasse nochmal zusammen. Du hast zwar noch so ein bisschen B2C, also so ein bisschen Pferdebesitzerbetreuung mit drin, aber gehst mehr so Richtung B2B und hast da eben die Firmenkunden oder eben die Fotografen, die von dir lernen sollen.
Genau, das ist so das Ding, was jetzt immer mehr werden soll, weil ich merke, das macht mir am meisten Spaß und da stecke ich irgendwo mehr Herzblut rein. Also da bin ich mal ganz ehrlich. Man fängt natürlich an mit Privatkunden und ich bin aber nicht der, wie sagt man, das herzlichste Mensch. Bin ich nicht. Ich bin da so,
ach echt?
Mir wurde mal gesagt, ich bin das ZDF Zahlen, Daten, Fakten, aber bitte nichts mit Gefühlen.
Okay.
Daher komme ich mit Firmenkunden, wenn ich da ein krasses Skript habe und genau gesagt wird, das liebe ich. Aber bei den Privatkunden, bitte fangen Sie die Gefühle zwischen mir und meinem Pferd ein, ist schon hart.
Okay, das passt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ich hatte mir aufgeschrieben, ich habe in einem von deinen Beiträgen irgendwo mal gelesen, in deinen Instagram-Beiträgen, dass du halt früher auch so mit Blumenkranz und Walle-Walle-Kleid unterwegs warst und fotografiert hast.
Ja, voll.
Aber das sieht man ja mittlerweile auf deinem Instagram-Account irgendwie gar nicht mehr. Und die Bilder
sind eher... Ich habe alles runtergenommen.
Das sieht mehr nach zeitloser Schönheit und nach Klasse und einfach wenig Wendy-Kitsch aus. Wie kam diese Entwicklung, hast du gerade schon gesagt, weil du nicht so für Gefühlsduselei und Walle-Walle zu haben bist, oder?
Das war irgendwo, was heißt ein Prozess? Ich bin, ja klar, man fängt irgendwo damit an und lässt sich erstmal von allem Möglichen inspirieren und macht und tut und schaut. Und das war so die Zeit, in der zum Beispiel eine Alexandra Ewang, eine super tolle Kollegin, vor der ich in Sachen Gefühlen und was sie da alles macht, mega mein Hut vorziehe und sie hat total drauf, also echt geil. Sie hatte quasi ihre Hochzeit und sie macht ganz viel mit diesen Stilmitteln. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dieses warme, weiche Licht und Blumenkränze, Kleider, aber wirklich auf einem geilen Level, dass das auch nicht kitschy aussieht, sondern gut aussieht. Hm. Und dann hat sich das irgendwie so, ja, entwickelt, dass alle auf einmal, die so ein bisschen anfingen mit Pferdefotografie, in diese Szene rein sind. Und natürlich nimmt man das dann mit, weil man lässt sich ja auch von allen inspirieren, was auch so ein Kapitalfehler ist, aber naja. Und ja, auf einmal macht man das dann auch. Und anfangs war ich auch der Meinung, ich muss das machen und keine Ahnung was. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass da irgendwas anders geht, habe aber schnell gemerkt oder eigentlich immer die ganze Zeit gemerkt, ja, so richtig mein Ding ist das jetzt nicht. Und eigentlich, wer mich kennt, wird mich auch nicht mit Walla Walla Kleidchen in Verbindung bringen. Weil alle so wissen so, boah, wenn die Diana mein Kleid anzieht, ey, dann muss aber auch wirklich, das muss dann schon passen. Ich weiß nicht, diese Kleiderszenerie, das hat irgendwie nie so gepasst, aber ja, man fängt ja mit irgendwas an.
Ja.
Und dann hat das so ein bisschen gedauert. Ich weiß, 2017 hatte ich ein Shooting mit Anna Dennis. Auf Instagram ist sie relativ groß, ist eine russische Dressurreiterin. Ja, wir hatten irgendwas zusammen gemacht und das war mein erstes Shoot, wo ich merkte so, okay, das ist das, was ich haben möchte. Das war im Studio vor grauem Hintergrund und sehr clean und es ist immer noch eigentlich mein absolutes Lieblingsbild, sehr ästhetisch und ich war auf einmal in so einem Bereich von, okay, das wird jetzt, wie sagt man das, eher klassisch, eher zeitlos, clean, reduziert, nicht so viel Schnickschnack und das ist voll mein Ding und da habe ich mich voll drin gefunden und klar, also diese, wenn man dann schaut, diese Sachen mit Blattgold und so, das ist weniger clean oder so, aber irgendwo sehr, ja, ästhetisch oder sowas. Hm. Und dann passt das wieder. Also damit kann ich dann arbeiten, da kann ich so ein bisschen Kreativität reinbringen, Lichter, Schatten setzen. Ich stehe unglaublich auf Kontraste, also das finde ich mega, wenn man da gut was mitmachen kann und wenn da nicht so viel drumherum ist und man die Bilder in 5 Jahren immer noch geil findet.
Ich fand auch diese Bilder, die du hast mit dem blauen und dem pinken Licht, was sich so gegeneinander, ich weiß nicht, wie man das in Fachjargon nennt, aber das war auch ein schöner Kontrast. Wahrscheinlich ist es auch, wenn man, je weniger man macht, also je weniger Tuff-Tuff drumherum ist, desto besser muss man wahrscheinlich auch technisch sein, oder?
Ja, man hat ja nicht mehr so viel, mit dem man schummeln kann. Mhm. Es ist gerade, wenn man draußen, ich habe draußen angefangen zu fotografieren, aber tatsächlich der Grund, weshalb ich angefangen habe zu fotografieren oder weshalb ich überhaupt damit angefangen habe, ich glaube, da war ich 8 oder 9, da habe ich von meiner Großtante ein Bildband geschenkt bekommen mit Pferden im Studio und ich habe mit 8 oder 9 diesen Bildband gehabt und habe dann für mich irgendwie beschlossen, das willst du ja irgendwo auch irgendwann machen. Und ich fand diese Bilder halt immer schön.
Ja.
So, das hat mich immer angefixt und anfangs ging es halt komplett in die andere Richtung, so mit diesem ganzen Kitschkram. Ja, das war aber immer im Hinterkopf und ich wusste, das muss ich irgendwann machen, aber es gab keine Anleitung dazu, niemand hat es dir erklärt und gar nichts und ich musste mir das alles irgendwie selber zusammenpuzzeln und die einzige Art, irgendwie mit Studiofotografie anzufangen, war eben, ja, das über das Lernen oder das Wissen aus Porträts mit Menschen zu nehmen, weil mit Pferden hat das niemand gemacht außer ihm und er hat das Wissen auch nicht weitergegeben. So bin ich da irgendwie reingerutscht und dann ist es wirklich technisches Perfektionieren, denn du hast ja keinen Hintergrund mehr, mit dem man schummeln könnte. Man setzt sich das Licht selbst, man macht alles selbst, man muss alles genau auf den Punkt haben und für mich, was draußen vollkommen irrelevant ist, ob das Pferd einen Meter rechts, links, vorwärts oder rückwärts steht, das ist draußen total egal, weil es ist eine große Szenerie meistens, wenn man irgendwo auf einer Wiese steht und da ist das Licht ja, das ist ja sowieso da und dann muss man nur schauen, wie man es einbaut. Aber gerade wenn man dann im Studio sein Licht selber setzt und eher auf vielleicht 5 Meter Platz sich in der Breite sich befindet, wenn das Pferd dann einen Schritt nach hinten oder nach vorne macht, dann ist das schon wieder aus dem Licht raus. Das Licht ist komplett anders. Man schult sein Auge aber auch viel mehr, wird viel kritischer, viel genauer. Und ich merke so als Relation, wenn ich draußen fotografiere, habe ich teilweise in 2 Stunden 500 Bilder. Wenn ich drinnen fotografiere im Studio, also 500 ist noch ein guter Bereich. Wenn du Sport machst, bist du schnell bei 2000.
Okay, krass.
Um dann mal so Größenordnungen aufzurufen. Wenn ich das im Studio mache, dann kann es sein, dass ich 2 Stunden arbeite und 80 Bilder gemacht habe. Man drückt eben viel weniger ab, man ist da viel pingeliger und achtet da viel mehr darauf, dass wirklich alles passt, dass der Moment stimmt. So ein Blitz muss ja auch ein bisschen nachladen. Meine sind Gott sei Dank sehr, sehr schnell. Aber man kann eben nicht Dauerfeuer machen, das können die dann auch nicht. Und daher ist man da doch ein bisschen pingeliger und technikaffiner.
Schöne Fotos alleine machen reicht wahrscheinlich dann aber eher nicht. Was hast denn du sonst noch an Aufgaben drumherum zum Business? Und wie viel machst du tatsächlich Fotos und wie viel machst du anderen Quatsch drumherum?
Ja, das frage ich mich auch öfter mal. Was mache ich hier eigentlich und was hat das eigentlich noch mit dem Hauptjob Fotograf zu tun? Weil ich kriege auch ganz oft Anfragen dann von Mädels so, ja, kann ich ein Praktikum bei dir machen? Und die sind, gehen dann natürlich davon aus, dass ich hier sitze, den ganzen Tag nur fotografiere, von einem mega krassen Kunden zum nächsten fahre und 24/7 in irgendeinem Stall rumturne und irgendwelche Kameras in der Hand habe. Um da mal Relation zu setzen, ich hatte diesen Monat meine Kamera noch gar nicht in der Hand, weil ich einfach 10 Millionen andere Dinge mache. Das heißt, 90% ist Bürojob und 10% ist, es macht jetzt mal Spaß. Ja, es ist eben der ganz normale Bürowahnsinn, den man da betreibt. Und je mehr Baustellen man sich da eröffnet mit, oh, ich gebe Webinare, oh, ich plane einen Workshop, oh, hier und da Projekt und ich muss ja noch mein Instagram pflegen und meine doofe Story machen und keine Ahnung, was noch machen. Und jetzt mache ich auch noch einen Podcast und meine E-Mails, oh. Und ich muss jetzt meinen Online-Shop noch pflegen und gucken, dass alles läuft. Und ah, die Steuer muss ich auch noch machen.
Zwischendurch hat man eventuell auch noch ein Leben.
Ja, habe ich mal gehört. Also es scheint ein Gerücht zu sein.
Weiß
Weiß ich nicht.
ich auch nicht. Also die Frage kriege ich auch öfter, ist das nicht total cool, dass du jetzt deinen Job mit Pferden gefunden hast? Also ne, vorher mit der Futterberatung und dem Futterladen. Also das Wenigste, was ich gesehen habe, waren Pferde. Aber das ist natürlich, die Realität sieht ganz anders aus. Also selbst wenn man da direkt am Pferd arbeitet, hat man ja noch ganz viele andere Sachen zu tun.
Ja. Also nur weil man sich Pferdefotograf schimpft, heißt das nicht, dass man 24/7 mit irgendwelchen Pferden rumspringt. Das ist eher mein Privatvergnügen. Es ist wirklich so. Klar, wenn ich dann on location bin, ja, natürlich fotografiere ich dann Pferde, aber ich könnte auch Küchen fotografieren. Das würde an der Materie jetzt großartig nichts ändern, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich einfacher wäre, weil die sich weniger bewegen. Klar, ich bearbeite hier auch Bilder mit Pferden. Ich sehe sie quasi 24/7 irgendwie auf irgendwelchen Bildschirmen. Es dreht sich alles um Pferde, aber es ist dann doch gar nicht so tierlastig und ich bin auch nicht so, was heißt pferdeaffin, wenn man das so sagt, dass ich jetzt bei einem Shooting jedem Gaul um den Hals fallen muss. Also,
Ist ja auch nicht dein Job.
nee, ich muss die nicht lieb haben, ich muss die nur fotografieren und fall meinem eigenen Pferd um den Hals und dann ist gut.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch gelesen, dass du eine Assistentin hattest, jetzt gesucht hast und jetzt, glaube ich, wieder hast, wenn ich das so richtig verfolge.
Mit meiner ersten Assistenz. Die hat für mich viel Mails und Planung von Workshops gemacht, weil da bin ich unfassbar schlecht drin. Ich versuche immer, die Dinge loszuwerden, die ich nicht kann oder die ich auf jeden Fall hasse. Und da gehören Planung von Sachen ganz weit nach vorne. Darum mache ich das nicht mehr. Also es
Okay.
hat sich so bewährt, dass ich das nicht mache. Ich bin auch nicht so mit Liebe zum Detail. Ich kann mich mit meinen Bildern, habe ich keinen Stress mit Liebe zum Detail, aber bitte nicht bei Workshops oder ähnlichem. Daher ist es besser, wenn jemand anders da die Kontrolle hat. Und ich sage mal so, ich bin kreativ und du hast die Kontrolle. Das ist so der Deal mit all meinen Assistenzmädels. Genau, dann die Assistenz hat letztes Jahr bei mir aufgehört. Und dann habe ich erst wieder einige Sachen selber übernommen, unter anderem auch E-Mails, was in einem absoluten Chaos geendet ist. Hatte aber schon eine weitere Assistenz, die hat für mich aber eher Homepage gemacht und macht für mich auch Teile der Bildbearbeitung und einfach gemerkt habe, hey, ich bin da mein eigener limitierender Faktor ab und sämtliches Privatleben da auch irgendwie verloren gegangen ist, weil ich einfach nur noch wusste, du hast noch gefühlt 50 Bilder oder 80 da liegen und die müssen bis gestern weg und dann musst du jetzt mal machen und es geht einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich große Teile der Bildbearbeitung outgesourced. Sie hat einen sehr, sehr ähnlichen Stil und ich schaue da natürlich hinterher nochmal drüber, lege da meinen eigenen Stil quasi drauf, plus eben Pflege von Homepage und sowas, weil wenn ich sage, ich mache eine Homepage, dann wird die in 5 Jahren eventuell mal stehen, aber auch nur eventuell. Bei Jahresveranstaltungen und lässt jemand eine Ausstellung organisieren und den müssen wir kontaktieren und keine Ahnung was mir hilft, weil ich hasse telefonieren und nee.
Und hast du die als Freelancer hinzugebucht oder sind die bei dir
Ja,
angestellt?
ja. Nee, also Anstellungen bei mir jetzt aktuell, je nach Auftragslage ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Ich kann halt auch nicht sagen, ich habe jetzt wirklich straight so und so viel zu tun. Und das sind dann immer 10 Stunden die Woche oder so. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das kann man mehr mal weniger sein. In der Hochzeit ist es sicherlich mehr. Aber jetzt so ein, was heißt Nebensaison? Es gibt keine richtige Nebensaison, aber doch so ein bisschen. Ich habe gerade so ein bisschen runtergefahren und fahre jetzt langsam wieder hoch. Da habe ich eben nicht so viel zu tun. Und da wäre es dann echt unflexibel zu sagen, ich habe da jemanden fest angestellt und sitzen wir zu zweit und drehen Däumchen oder so.
Okay. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus? Kannst du ja einmal in Haupt- und Nebensaison so mal sagen, wie das bei dir abläuft, was du so machst?
Gott sei Dank muss ich nicht mehr zum Sonnenaufgang aufstehen. Das war früher echt der pure Horror. Ich bin auch echt kein Morgenmensch, so voll nicht. Aktuell ist halt noch so Nebensaison, es fängt langsam wieder an. Ist echt total abhängig davon, ob ich gerade on Tour bin und da High Life ist oder ob ich Homeoffice zu Hause mache. Das sind so die zwei Varianten, die man so unterteilt. Mache ich Homeoffice zu Hause, fahre ich morgens um 7:30 meistens erst zum Sport. komme dann meistens gegen 9 irgendwann wieder, setze mich dann an den Computer und schaue, dass ich erstmal so die wichtigen Dinge mache. Ich habe einen so ein Büchlein, in dem quasi alles drinsteht. Plus daraus schreibe ich mir dann meist am Vortag abends schon ein To-Do quasi für den nächsten Tag und schaue, dass ich das dann abgearbeitet kriege. Ich mache dann Telefonate, E-Mails, plan mir Sachen, schau, was da noch alles ansteht. Das geht dann meistens, ja, weiß nicht, mittags um 12. Und da geht es dann meistens weiter und ich schaue dann, dass ich so bis 17, 18 Uhr meist schon am Computer sitze und noch was mache, tue. Natürlich, wenn man von zu Hause arbeitet, ich habe auch noch ein Büro, aber ganz ehrlich, ich sitze doch lieber zu Hause. Ja, mein Büro ist eigentlich nur eine Ablagefläche. Sitze ich halt doch wieder zu Hause und mach's hier und es funktioniert halt auch. Und das schränkt dann auch so ein bisschen minimalistisch ein. Also man kann das ganze Chaos dann doch nicht so austoben, weil man ja immer noch zu Hause ist. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Dann sammelt sich auch nicht so viel an. Meist dann so, wenn dann irgendwann 18 Uhr mal Feierabend ist, fahre ich dann mal zum Stall, mach da noch ein bisschen was. Und dann kann es sein, je nachdem wie viel los ist, dass ich mich dann tatsächlich da abends nochmal an den Computer setze. Aber Gott sei Dank kommt das nicht mehr so oft vor. Früher war das Standard, dass ich quasi jeden Tag bis 23 Uhr gearbeitet habe. Locker, wenn ich noch eine Nachtschicht reingehauen habe und dann echt schnell im Eimer war.
Du hast es gerade schon kurz angerissen. Du schreibst dir deine To-Dos für den nächsten Tag auf. Hast du ansonsten Produktivitätstipps oder auch so ein, zwei Kreativitätstipps für die Zuhörer?
Produktivitätstipps, dass man sich sein Handy durch diese App quasi sperrt und dann jeweils 25 Minuten produktiv arbeiten muss. Ansonsten wird der Baum getötet, der gerade wächst. Das ist bei mir sehr effektiv.
Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja total geil.
Ja, ich muss mich immer selber verarschen. Also ich bin so ein richtiges, ich will nicht sagen Konsumopfer, das nicht, aber mich kann man total beeinflussen, indem man für Dinge Punkte verteilt oder, ne? Was so Level und sowas angeht, doch so ein kleines Spielkind. Ansonsten muss ich mal aufpassen. Man arbeitet natürlich auch mit dem Handy und ich habe zwei Handys, was die Sache nicht besser macht. Ja, dann macht man nur mal kurz was auf Instagram, weil da irgendetwas wichtig war, aber dann hat man doch mal wieder durchgescrollt und zack, sind schon wieder 15 Minuten weg, upsie. Hm. Dann wundere ich mich, wenn ich abends nicht zu Gange gekriegt habe, weil ich 3 Stunden nur 4 auf Instagram war. Kreativitätstipp. Allen einfach mal entfolgen in Social Media oder auch im Real Life, die einem A nicht gut tun und die B in der gleichen Branche sind und genau das Gleiche machen wie man selber, weil man sich sonst, man schaut immer rechts und links. Man macht sich selbst total unglücklich damit, weil man die ganze Zeit der Meinung ist, ich bin nicht gut genug, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen, guck mal, der und der hat das und das gemacht, oh, das ist total scheiße. Außerdem, man dreht sich ja nur im Kreis, es wird ja nie innerhalb der eigenen Branche etwas Neues entstehen, wenn man sich immer nur der gleichen Zutaten bedient. Ich folge im deutschsprachigen Raum keinem einzigen Pferdefotografen. Niemanden. Ja, international habe ich noch ein paar, wo ich sage, es sind vielleicht 5 oder 8 oder so, wo ich sage, ja, die inspirieren mich schon. Oder eben aus Unternehmersicht, da irgendwem folgen, der aber aus einer anderen Branche kommt, neue Ideen reinbringt. Und dann ist man auch, läuft man nicht so in Gefahr, dass hinterher einer kräht und sagt, das ist aber von dem und dem abgekupfert.
Sich nicht nur in seinem Dunstkreis aufhalten. Sowas Ähnliches hat die Carolina Kadel im vorletzten Podcast auch gesagt, zu den Texten, die sie schreibt, dass sie halt vorher zu dem Thema eben nicht irgendwo vorher liest, sondern erstmal das schreibt, was in ihrem Kopf ist, dann vielleicht mal guckt, inwieweit das irgendwo...
Man ist da sonst sowas von befangen und beeinflusst, auch wenn man das gar nicht will. Also selbst wenn man sagt, nein, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, ja, als ob man kupfert hinterher sowas von ab und bringt nichts Neues rein.
Das musst du ja nicht mal wollen. Das ist ja schon unbewusst, nimmst du ja so viele Sachen auf und dann benutzt du nachher Wörter oder Perspektiven oder je nachdem, was du machst, die eigentlich gar nicht so aus deinem Hirn stammen und wunderst dich dann, wo das jetzt herkommt.
Genau.
Du hast gerade gesagt, dass du international so ein, zwei Fotografen folgst und ich habe auch gesehen, dass du deine Webseite komplett Englisch hast mittlerweile. Habe ich da irgendwas übersehen oder ist das mit Absicht, dass du nur noch Englisch unterwegs bist?
Nee, das ist mit Absicht. Also ich versuche auch regelmäßig, was heißt regelmäßig, es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an, aber auch mein komplettes Social Media, abgesehen von Facebook, da ist die Zielgruppe Deutsch, aber ansonsten alles auf Englisch zu machen. Ich merke so langsam, gerade seit dieser Glamour Horse-Serie, dass da einfach ein erhöhtes Potenzial aus dem englischsprachigen Ausland kommt und ich da irre viele Anfragen kriege. Mhm. Ob das Skandinavien ist, was sehr stark ist, da werde ich dieses Jahr auch auf jeden Fall noch hinreisen. Da werde ich auf jeden Fall nach Norwegen noch eine Tour haben. Dann USA kommt immer mehr und so Dubai, Emirate jetzt auch. Und das ist dann schon so, wo ich sage so, okay, es macht Sinn, alles irgendwo auf Englisch zu machen, es sieht professioneller aus. Und die Leute, die ich auch anspreche, sind auch der meiste englischen Sprache mächtig. Und dann passt das auch.
Ich habe auch gesehen, dass du ja so ein paar Pläne schon hast und dass du ja auch in diesem Jahr in Norwegen und Island sein wirst und auch in Turkmenistan, wo man eben so hinkommt, ja.
Ja, nach Turkmenistan kennt man ja. Die meisten müssen erstmal googeln, wo das ist.
Also da wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht, wo ich dahin müsste. Verrätst du uns ein bisschen was über die internationalen Pläne, die du dieses Jahr so hast?
Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, Norwegen beziehungsweise Südschweden und Dänemark, das ist, was heißt, so eine erweiterte Privatkundengeschichte. Ich bin sowieso in Dänemark, um da noch einen Workshop zu geben, habe einige Anfragen aus Skandinavien. Da wird es hauptsächlich um Studioaufnahmen gehen, weil die unbedingt auch so ein Glamour-Haus-Gedöns haben möchten. Das ist zum einen der Plan, das wird Ende August, Anfang September sein. Dann geht's jetzt im April nach Turkmenistan. Da bin ich, um Achal Tekina zu fotografieren, eine Rasse, die mich schon ganz, ganz lange fasziniert.
Das klingt alles sehr speziell und auch schon sehr weit entwickelt. Nun gibt's ja in der Branche wirklich viele Fotografen, ja, auch in der Pferdewelt selber. Ist jetzt nicht unbedingt eine Nische, wenn man Pferdefotograf ist, ne? Du hast es ja geschafft, irgendwie eine der begehrtesten Pferdefotografinnen hierzulande zu werden, offensichtlich auch international. In deinen Referenzen sind ja wirklich bekannte Leute, wo man sagt, oh, krass. Was trennt in deiner Meinung nach so die Spreu vom Weizen bezogen auf ein erfolgreiches Business als Pferdefotograf oder halt in der Pferdebranche überhaupt?
Ja, schwierig. Das ist natürlich zum einen die Frage, wie definiert man Erfolg? Das muss selber jeder für sich selber irgendwie herausfinden. Ich habe für mich ganz schnell gemerkt, für mich ist es kein Erfolg, wenn ich Privatkunden glücklich mache, was für andere sicherlich ein Erfolg wäre. Ich wollte immer groß und ich wollte immer international und ich fange dann an, dick zu grinsen, wenn ich darüber nachdenke. Also das hat mich immer irgendwo gereizt und dieser Reiz war immer da mit großen Firmen, großen Namen und so. Und ich habe gesagt, wenn schon, denn schon, wenn ich was mache, dann halt geil. Und wenn, dann soll das richtig krachen. Und daher war für mich irgendwie klar, ja, ich möchte das unbedingt. Ich denke zum einen, anfangs wirklich Biss haben, dranhalten. Man hat geile Zeiten. Also ich habe Zeiten, wo ich mir denke, boah, mein Leben läuft, aber richtig. Und dann hast du auch mal eine Zeit, wo du denkst, so, ja, es läuft, aber rückwärts und bergab. Da dann dran zu bleiben, wirklich nicht das Handtuch hinzuwerfen. Ich weiß nicht, wie oft ich zu meinem Verlobten gesagt habe, boah, ich habe die Schnauze voll, ich setze mich zu Aldi an der Kasse, mir ist alles egal.
So schlimm.
Ja, also ist jetzt schon lange nicht mehr vorgekommen, toi, 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 aber so vor 3 Jahren war ich echt so in dem Modus von, ne, also, nee, ich habe nicht das gefunden, was mich glücklich macht. Und zu dem Zeitpunkt war ich eben noch mehr mit Pferd, Mädchen, Kitsch, Privatkunden unterwegs. Ich finde es schwierig hochzukommen, wenn man sich nur auf Privatkunden stützt. Aber das mag vielleicht auch meine persönliche Meinung sein, weil das einfach nicht mein Metier ist und mir das sehr viel Kraft und Arbeit kostet, aber dann einkommenstechnisch doch nicht so relevant ist. Ich denke, wenn man da aber seinen Schwerpunkt drauf setzt und sagt, ich brenne dafür, Privatkunden glücklich zu machen, ist das eine mega geile Sache. Für mich ist es das einfach nicht. Und man wird erst dann erfolgreich, wenn man das findet, was man zu 100% möchte. Und was einem Spaß macht und so. Ansonsten ist es Dümpelei und man drückt sich davor und man hat dann auch nicht so den Biss, was zu machen. Und es ist viel ein nicht finanziell gesehen, sondern eher auf zeitlicher Ebene, dass man sagt, ey, ich fahre mal zu jemandem hin, ich möchte den und den kennenlernen, der und der kennt den und den und ich möchte in diese Kreise rein und ich möchte dies, das und jenes. Und darum investiere ich jetzt mal vor, ohne zu wissen, ob das am Ende des Tages vielleicht mal zurückkommt. Und ich bin irgendwo davon überzeugt, alles, was ich gebe, kommt doppelt zu mir zurück. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwo mega esoterisch bin oder so, sondern
ich verstehe das.
Hat sich irgendwo so ganz gut etabliert. Und es funktioniert auch tatsächlich. Und ich merke es schon auf Social Media, um nochmal ein ganz dummes Beispiel anzubringen. Ich habe dadurch, dass die letzten Monate, keine Ahnung, ich sag mal, seit Dezember eher selber so ein bisschen tot war und natürlich nicht wie das blühende Leben da durch Social Media gegangen bin. Weiß nicht, das war nicht die positivste Energie, die von mir ausging. Und dann wundert man sich, wenn dann kein Feedback zurückkommt oder das Feedback vielleicht auch nicht so positiv ausfällt und allgemein irgendwie es nicht so läuft. Und jetzt, weiß nicht, so seit ein paar Tagen habe ich wieder mega Bock und mach wieder was und bin auch wieder so, hey, es geht jetzt los und ich freue mich mega auf morgen, weil morgen geht's endlich wieder zum Shooten. Jetzt ist es eine ganz andere Energie und ich merke jetzt schon, wie die Menschen auch auf Social Media, merkt man ja schon in den Kommentaren, ich poste was und bin selber in einer schlechten Stimmung, kriege vielleicht 2 Kommentare auf irgendetwas. Ich poste jetzt etwas, hab da mega Bock drauf, schreibe natürlich einen ganz anderen Text, bringe das ganz anders rüber und kriege 20 Kommentare. Ja. Das ist einfach so und das macht's dann irgendwo. Es ist anstrengend und es ist schwer und ich denke mir manchmal auch so, ich bin nicht der positivste Mensch dieser Erde, sicherlich nicht. Aber es macht einen Unterschied. Man möchte sich ja auch eher mit Leuten beschäftigen, die einen hochziehen, anstatt zu lesen, oh, das hat wieder nicht geklappt, oh, jetzt ist sie wieder krank, oh, dies und das, oh, jenes. Ist nur schwierig, da konstant dran zu bleiben. Also ganz ehrlich, gelingt mir auch nicht immer.
Finde ich total cool, dass du die Frage so beantwortest und so drehst. Da gehe ich absolut mit. Ich kann das nur unterschreiben, weil bei mir genauso, seitdem ich gesagt habe, okay, ich kündige jetzt meinen sehr sicheren und eigentlich sehr vielversprechenden Job und sage, nein, ich mache das, was ich richtig gerne machen will. Und auf einmal läuft's. Also auf einmal kriegst du Rückkopplung und hast selber eine ganz andere Ausstrahlung. Zwar noch 7-fach mehr Arbeit, aber irgendwie auch viel mehr Freude. Also ich gehe total mit und ich weiß genau, was du meinst. Und nein, ich bin auch überhaupt nicht aus der Esoterik und Räucherstäbchen barfuß unter Mond tanzen Ecke. Und trotzdem sage ich dir, dass das einfach ganz viel macht, wie du an die Sachen rangehst, woran du glaubst und womit du dich auch umgibst. Ne? Also du ziehst dir dann auch das Entsprechende an. Apropos anziehen, das ist eine schöne Überleitung. Wie genau ziehst du denn eigentlich so berühmte Kunden an? Also gehst du aktiv auf die zu? Kommen die zu dir? Ist es über Empfehlungen? Also wie genau machst du das, dass du da so...
Was sind denn berühmte Kunden?
In meinen Kreisen ist so eine Harriet Jensen schon durchaus bekannt oder auch eine Matt Haneke, YouTuber und Instagram, auf Instagram bekannte Leute dabei. Auch Firmen, große Firmen und Magazine. Das ist ja schon nicht nur, wie gesagt, Lieschen Müller von nebenan.
Ich glaube, ich habe unbewusst, ohne es zu wissen, in den letzten 10 Jahre vielleicht noch nicht ganz, aber ich würde sagen, in den letzten 8 Jahren einiges richtig gemacht. Und bevor ich fotografiert habe, habe ich ein YouTube und Instagram, Facebook, keine Ahnung, Gedöns, über mein Pferd gehabt. So richtig das Ponyhofleben, aber so richtig. Habe mir dadurch auch die Miete fürs Pferd finanzieren können.
Ja, geil.
Das ging irgendwie über YouTube-Klicks und keine Ahnung was und hier meine Kooperation. So ging das irgendwie. Und damit bin ich natürlich in diese Kreise reingekommen. Ich war Gott sei Dank, ich glaube, ich habe 2011 oder 2012 mit der Facebook-Seite angefangen und dem ganzen Kram. Das heißt, ich war eine der Ersten, die auf diese Welle mit aufgesprungen ist. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo eine Harriet oder so damit angefangen hat. Und dann ist man quasi zusammen mit der Sache groß geworden. Natürlich connectet man sich mal. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, ey, die Fotografie ist für mich interessanter und ich bin irgendwo alterstechnisch drüber, um über meinen persönlichen Ponyhof zu berichten. Mein Pferd tut auch nicht mehr so viel, dass mein Leben so spannend wäre und ich habe kein Interesse, nur auf Turniere und Lehrgänge zu fahren, um mein Social Media zu füllen. Also das ist irgendwie die falsche Richtung. Ja, so bin ich da irgendwie mit reingewachsen, groß geworden, war einfach schon in dieser Nische und Szene drin, kannte auch schon viele Firmen über Kooperationen und Ähnliches und das hat mir einfach, es war für mich ein unfassbarer Vorteil, weil ich musste da nicht bei einem Blogger bitte, bitte machen, sondern habe der Harriet eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hey Harriet, wie sieht's aus, hast du Bock?
Ja, cool.
Ja, man schreibt einfach so hin und her, ob das eine Saskia Binibu ist, die man immer regelmäßig trifft oder auch wenn ich auf Veranstaltungen bin, man sieht sich ja regelmäßig und mit der habe ich auch schon öfter was gemacht und ja, so kommt das eine zum anderen, auch bei Firmen, man rutscht da so rein, einige kannte ich eben schon von Kooperationen von früher, bei anderen, die kriegt man dann auch darüber, dass man einen Influencer fotografiert hat oder einen Sportler fotografiert hat und die davon passend gesponsert wurden, dann wurden die Bilder eben gut und dann kommen die auf einen zu, wollen entweder die Bilder erwerben oder sagen, hey, kannst du dir vorstellen, mal dies, das und jenes für uns zu shooten? Und wenn man sich da nicht ganz dusselig anstellt, dann wird man da auch gut weiterempfohlen. Und es gibt drei Lager vielleicht in der Reitsportfotografie. Zum einen die wirklich Sport fotografieren, den Moment festhalten, das Sportgeschehen und eher Sportfotograf sind. Dann gibt es eben dann das komplette Gegenteil, die Privatkunden, die dann pferderomantischen Sonnenuntergang fotografieren. Ja, und dann im B2B unterwegs zu sein und da was zu machen. Und viele Firmen nutzen dann eben, was heißt externe, aber niemanden aus der Pferdebranche, haben dann oft das Problem, dass da Bilder bei rauskommen, die aus Pferdekonsumersicht nicht zu gebrauchen sind.
Kann ich total nachvollziehen, hatte ich auch schon.
Wenn das die falsche Phase ist, dann diskutiert der Reiter nicht mit dir. Hilfe, mein Warmblüter sieht aus wie ein Elch. Was hast du gemacht?
Ja, sehr, sehr geil. Hast du denn für unsere zuhörenden Selbstständigen, die jetzt nichts mit Fotos zu tun haben, aber eben auch in der Pferdebranche unterwegs sind, selber auch gute Fotos brauchen, hast du für die noch ein paar Tipps? Zum Beispiel, worauf kommt es denn bei Fotos fürs Business an? Jetzt mal abgesehen davon, dass der Gaul nicht ungefähr mit der Nase auf der Brust läuft.
Klar, wichtig ist erstmal ein gescheiter Bildaufbau. Was soll erkennbar sein? Und wie stelle ich das dar? Ich sehe das bei ganz, ganz vielen, dass Bilder von etwas gemacht werden und du denkst, okay, das ist ein Suchbild. Bitte sag mir doch, in welchem Bereich des Bildes ich suchen soll, damit ich das Passende finde. ungünstig. Das, was da zu sehen sein soll, sollte auch wirklich bildfüllend abgebildet werden. Natürlich kann man sich überlegen, wie baue ich so ein Bild auf? Bildführung und Blickführung des Betrachters. Ich brauche ein gescheites Licht, das entsteht nicht auf einer dunklen Stallgasse und auch nicht auf einer dunklen, in einer dunklen Reithalle oder sonst irgendwo. Dafür braucht man dann echt schon sehr gutes Equipment, um das zu reißen. Da hat man das jetzt nicht, sondern eher eine einfache Spiegelreflex oder ein gutes Handy oder ähnliches, was ja auch für so einen Otto-Normal-Selbstständigen im Pferdesport vollkommen reicht. Dann doch bitte draußen wirklich auf gutes Licht achten, kein Mischlicht. Also Mischlicht wäre, ich mache mir oben die Neonröhre an und halt vielleicht noch mit einer Taschenlampe drauf und dann kommt von einer Seite noch anderes Licht rein. Dann habe ich drei verschiedene Lichtquellen, die alle verschiedene Lichtfarben haben und habe am Ende des Tages die schlimmste Lichtmischung aller Zeiten. Dann, wenn ich etwas mache, überlege ich mir mein Farbkonzept. Habe ich ein Farbkonzept vielleicht schon in meinem Business drin? Wenn ja, schaue ich das natürlich mit, irgendwo in dem Bild weiter zu verwenden. Da muss man jetzt nicht total mit ausrasten, aber wenn mein Farbkonzept vielleicht hellblau ist, dann kann ich ja schauen, wenn ich etwas mache, dass vielleicht das Pferd, was ich fotografiere, eine hellblaue Decke trägt oder man sich ähnlich darin wiederfindet und nicht, dass das so komplett bunt ist, gerade wenn man in Social Media pflegt und von einem Bild aufs nächste von Neonpink, Neongelb und ähnlichen interessanten Farbkombinationen geblendet wird und hinterher gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Mal halb abschneiden, also ein Porträt machen, die Totale machen, dass man ein bisschen mehr davon sieht und gerne Details, dass man auch wirklich erkennt, okay, darum geht's, das ist so und da so ein bisschen dran variieren, sich da, dass nicht jedes Bild gleich aussieht, weil es einfach den gleichen Bildaufbau immer hat.
Okay, das ist ja schon einiges. Für die, die jetzt sagen, ich brauche gerade für eine Webseite, ne, das Thema hatten wir mit der Sally in einer Podcast-Folge, dass sie sagt, so eine Webseite steht und fällt mit guten Bildern, das nickst du wahrscheinlich ab. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich mache meine Webseite neu oder ich brauche Input, wie kann man dich buchen? Kann man dich noch buchen? Bist du ausgebucht? Wie viel Vorlauf braucht man?
Meist schaffe ich es innerhalb von 4-6 Wochen etwas zu realisieren. Das ist realistisch. Kontakt eigentlich über die Homepage oder per E-Mail ganz normal. Anrufen ist bei mir eher ungünstig, da ich meist im Auto oder sonst irgendwo sitze oder in einem Shooting bin, da dann auch seltenst dran gehe.
Mensch, das war ja doch einiges. Danke, dass du da warst und uns so ein paar Blicke hinter deine Kulissen und hinter die Kamera gegeben hast. Möchtest du noch was loswerden? Sag doch mal.
Wenn man hier schon Werbung machen kann, dann muss man sie ja auch eigentlich nutzen, ne? Unbedingt. Jetzt müsste man den perfekten Pitch haben. Den habe ich zu meinem neuen Projekt zwar noch nicht, aber ich arbeite dran. Mein neues Projekt nach der Glamourhouse-Serie, die noch so ein bisschen weiter weiterläuft, dreht sich um etwas ganz anderes. Es geht um Inklusion im Reitsport. Ein Ding, was ich schon seit 2-3 Jahren verfolge. Ich habe eine Bildserie gestartet zum Thema Pferde, als auch Reiter mit Handicap, also überhaupt Pferdemenschen. Ich möchte es gar nicht mehr so auf Reiter runterbrechen, sondern alles, was sich mit dem Thema Pferd identifizieren kann. Diese Menschen werden total unterschätzt. Da geht so viel mehr. Ich ziehe so den Hut vor diesen Menschen. Ich habe da den höchsten Respekt vor und möchte das irgendwo widerspiegeln, da eine Aufmerksamkeit drauf lenken. Habe darüber jetzt ein Projekt ins Leben gerufen mit einer Kollegin. Das nennt sich Inklusive Pferd. Das findet man jetzt auch schon auf Facebook und auf Instagram. Da wird jetzt auch ein Podcast zu kommen. Da geht es dann darum, wirklich Interviews mit Reitern, mit Handicap, mit Fahrern, mit Trainern, Ausbildern. Wie kann man mit Handicap im Sport unterwegs sein? Was ist überhaupt ein Handicap? Wo fängt das an? Und was ist da alles drin? Ob das jetzt eine schwere Krankheit ist oder Körperteile, die nicht da sind oder anders da sind oder wie auch immer. Oder ein Pferd, was vielleicht kein Auge hat oder nur noch ganz wenig sieht oder, oder. Und das soll so ein bisschen, ja, was Mut geben, aber zumindest dazu inspirieren, dass doch einiges mehr geht und die eigentliche Grenze, die wir uns setzen, nur in unserem Kopf existiert. Da würde ich sagen, wenn das irgendwo für einen interessant klingt oder man sich gerne inspirieren lässt, auch allein schon davon, was möglich ist, denn eigentlich ist alles möglich, dann inklusive Pferd eingeben, wo auch immer, in sämtlichen Social-Media-Kanälen und da mal vorbeischauen.
Es klingt super spannend und ich finde, das ist auch eine schöne Sache, um sich mal selber daran zu erinnern, welche Grenzen man vielleicht auch nicht hat. Ja? Also es ist ja nicht nur für welche, die das betrifft direkt, sondern eben auch für jeden, ich sag mal in Anführungszeichen, mehr oder weniger normalen Reiter- und Pferdemenschen, dass man sich selber manchmal das Leben schwerer macht, als es notwendig wäre und so gewinnt man vielleicht nochmal ein bisschen Perspektive.
Voll.
Sehr, sehr schönes Projekt. Das verlinke ich auf jeden Fall hiermit in den Shownotes und in dem dazugehörigen Blogartikel. Wenn du Diana noch nicht kennst, dann solltest du auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wie gesagt, einmal in diesem Projekt und dann aber auch auf Dianas Webseite. Das ist www.dianawahl.com. Alles durchgeschrieben und auch den Instagram-Kanal werde ich hier nochmal mit verlinken. Ja, Ich freue mich, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, dich über dieses Interview kennenzulernen. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch Spaß dabei haben. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.